Diese Folge wurde aufgezeichnet in Kooperation mit dem Frauenmuseum Hittisau im Zuge des Gravelbike Festivals Into the World.
Also für mich ist ehrlich gesagt der Radsport dadurch zu einer Erfahrung mit anderen Frauen geworden, wie ich die sonst in keinem anderen Lebensbereich habe, was so Allianzen angeht.
Und wenn man zum Beispiel jetzt auf professioneller Ebene ein Treffen vereinbaren möchte, um vielleicht ums Business zu reden oder um eine Kooperation, dann kann das halt mal schnell irgendwie als Date interpretiert werden.
Also weil es diese Unfairness gibt, erfordert es auch, dass man sich als Frauen zusammenschließt, dass man sich abspricht, dass man über Verträge und Sponsoren spricht.
E-Bike wird generell sehr belächelt. Man wird da immer schnell als so lazy Radfahrerin abgestempelt.
Ich glaube, dass diese strengen Regeln des Self-Supported dazu führen, dass man am Ende im Ziel steht und ganz sicher sein kann. Das habe ich aus eigener Kraft geschafft.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefania Pitscher de Sorapera. Ich leite dieses Haus seit 17 Jahren. Ich denke, alle kennen bereits Jana Kesenheimer und Sophia Wiedenroth. Nichtsdestotrotz ein paar Worte dazu. Jana, du kommst aus dem Schwarzwald, bist seit deinem Psychologiestudium in Innsbruck zu Hause, hast dort auch mittlerweile auch in Sozialpsychologie promoviert. Auf dem Rad bist du einer der besten Ultracycling-Athletinnen der Welt. Du fährst Rennen wie das Transcontinental Race und das Three Peaks Bike Race, tausende Kilometer quer durch Europa, sehr beeindruckend und eben komplett fully self-supported, also komplett ohne Team. Und 2024 hast du das Transcontinental Race bei den Frauen gewonnen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sophia Wiedenroth, du kommst ganz aus der Nähe, aus Lindau am Bodensee und hast angefangen im Cross-Country-Mountainbiken und warst schon als Juniorin Vize-Weltmeisterin. Und heute bist du eine der Pionierinnen einer noch sehr jungen Disziplin, dem E-Mountainbike und E-Enduro-Rennsport. Und da bist du gleich amtierende Weltmeisterin und seit 2021 Teil des Specialized Team.
Dankeschön.
Rosa Mayreder, sie war ja österreichische Schriftstellerin, Frauenrechterin, Kulturphilosophin, Librettistin, Musikerin und vor allem ein Freigeist. Und sie hat um 1900 geschrieben, dass das Fahrrad zur Emanzipation der Frauen mehr beigetragen habe als alle Bestrebungen der Frauenbewegung zusammen. Das heißt, es war damals um 1900 sehr wichtig, dass Frauen ihren Bewegungsradius erweitern konnten. Bis dahin waren sie auf Haus und Hof beschränkt. Das heißt, man kann Radfahren dieser Zeit auch als einen Akt des Protests gegen männliche Vormundschaft lesen. Allerdings, Radfahren der Frauen galten damals noch als ziemlich unsittlich. Aber die Frage an euch beide ist, kennt ihr dieses Freiheitsgefühl durch das Radfahren, dieses Gefühl, dass Rad mehr ist als ein Sport, nämlich vielleicht auch ein Stück Selbstbestimmung?
Ich glaube, wir sind ja beide in dem Privileg groß geworden, uns die Freiheit auf dem Rad nicht erkämpfen zu müssen. Trotzdem gibt's da natürlich immer noch eine große Ungleichheit. Und irgendwie ist es schön, sich auf dem Fahrrad da auch so komplett frei zu machen. Auf der anderen Seite, wenn man dann an einem Start von einem Rennen steht und da stehen weniger als 10% Frauen, dann sieht man, dass es noch immer nicht so ganz gleichberechtigt abläuft, auch wenn es natürlich nicht mit den Anfängen zu vergleichen ist, wie Frauen ihre Freiheit auf dem Rad erkämpft haben.
Ja, also das ist noch Luft nach oben. Ja. Wie ist es für dich, Sophia?
Ja, für mich ist schon so, dass ich mich auf dem Fahrrad total frei fühle, total vor allem einfach an einem Alltag, wo so viel ansteht und man eigentlich so viel zu tun hätte und dann geht man halt aufs Rad und man ist direkt eigentlich frei und das halt gerade halt, nachdem ich jetzt schon so viele Jahre im Rennsport bin und da auch so viele verschiedene Ecken auf der Welt kennengelernt habe, also schätze ich das halt wahnsinnig, dass ich hier so frei sein kann, weil ich weiß halt, ganz vielen anderen Kontinenten oder Ländern, es ist nicht so, dass man als Frau einfach rausgehen kann und frei Fahrrad fahren kann. Und das denke ich schon immer mehr irgendwie, denke ich darüber irgendwie nach, weil gerade auch in einem eigentlich entwickelten Land wie Südafrika, als Frau kann ich da eigentlich nicht alleine draußen Radfahren gehen. Und das finde ich schon krass. So.
Ja, es ist auch tatsächlich so, dass wenn geflüchtete Frauen kommen, dass es oft Radkurse gibt, weil es nicht selbstverständlich ist, dass sie das dürfen. Das heißt, man kann das Radfahren schon auch als ein Stück weiblicher Freiheit sehen, wenn man will. Und gleichzeitig sind die Preisgelder gerade im Frauenradsport 10-mal niedriger als bei den männlichen Kollegen. Und auch die mediale Aufmerksamkeit ist etwas, was ja wirklich weit hinterher hängt. Erlebt ihr das eher als Freiraum oder müsst ihr um Anerkennung kämpfen nach wie vor?
Also für mich ist ehrlich gesagt der Radsport dadurch zu einer Erfahrung mit anderen Frauen geworden, wie ich die sonst in keinem anderen Lebensbereich habe, was so Allianzen angeht. Also ich glaube, weil es eben diese Ungleichberechtigung gibt, also weil es diese Unfairness gibt, erfordert es auch, dass man sich als Frauen zusammenschließt, dass man sich abspricht, dass man über Verträge und Sponsoren spricht, zum Beispiel, wenn es um die Professionalisierung geht. Und das wiederum gibt einem ja eine Allianz oder ein Gefühl von Gemeinschaft, das ich unter Frauen in anderen Lebensbereichen auch erlebe, also auch in der Profession als Psychologin und so weiter, aber im Radsport halt ganz besonders, weil die Ungleichheit da schon noch da ist.
Also klar, die Ungleichheit ist schon auf jeden Fall deutlich zu erkennen, aber im Vergleich auch zu anderen Sportarten finde ich, dass wir da schon relativ weit gekommen sind. Also klar, auf der Straße oder so, die Gehälter sind nicht zu vergleichen miteinander. Aber jetzt gerade in meinem Fall im Mountainbike muss ich schon sagen, dass auch zum Beispiel die Preisgelder sind, glaube ich, seit 2012, 2013 immer genau gleich. Und das finde ich eigentlich schon sehr fair. Und im Bereich vom, ja, ich glaube, gerade auch so Social Media hat den Frauenradsport halt einen riesen Push gegeben, weil das eben auch schon, wie Jana auch erwähnt hat, die ganze Community so gepusht. Und das hat am Ende halt auch einen riesen Mehrwert für die Brands bekommen. Und die Firmen sehen auch, okay, wir müssen auch ein bisschen mehr in die Frauen investieren. Und so hat sich das schon Ganze, also Step by Step, bisschen in die richtige Richtung gewandelt.
Jetzt bist du ja in einer Disziplin tätig, die ja noch eigentlich im Entstehen und im Werden ist und bist darin ja auch eine wirkliche Pionierin. Merkst du trotzdem, dass es vielleicht auch belächelt wird von anderen Spezialdisziplinen im Radsport?
Ja, ich glaube, E-Bike wird generell sehr belächelt. Man wird da immer schnell als so lazy Radfahrerin abgestempelt. Aber es ist schon so, dass gerade halt das ist ein super technischer Sport, wo wir noch so tief auch in der Entwicklung mit drin stecken. Und klar, bei mir ist schon auch so, dass ich jetzt nicht so die tech-affine Radfahrerin bin, aber dadurch, dass ich so viele Stunden auf dem Fahrrad verbringe, kann ich schon meinen Input in der Entwicklung irgendwie geben. Und da muss ich schon sagen, da werde ich schon öfter mal belächelt und hinterfragt von den Ingenieuren manchmal, ob die denken dann, okay, hat die da eigentlich eine Ahnung, von was sie da spricht, aber das ist halt manchmal so ein bisschen schade, aber grundsätzlich.
Und du bist Weltmeisterin.
Ja. Ja. Da muss man sich schon manchmal ganz schön durchsetzen, auf jeden Fall.
Aber das wird hoffentlich noch.
Ja, ich bin gespannt. Jetzt,
du sagst ja, du bist das nicht ganz tech-affin. Das ist, glaube ich, in deinem Fall eine absolute Notwendigkeit. In dem Self-Supported-Rennen bist du ja komplett auf dich gestellt, wenn ich das richtig sehe. So keine Hilfe bei Referaturen, keine Verpflegung, kein Team. Du sagst aber, dass diese Art von Abenteuer ist genau meins. Das habe ich zumindest gelesen. Siehst du das auch als eine Form von Emanzipation?
Ich sehe das generell als was einem ganz großen Boost an Selbstvertrauen geben kann. Also nicht nur, egal, unabhängig vom Geschlecht. Ich glaube, dass diese strengen Regeln des Self-Supported dazu führen, dass man am Ende im Ziel steht und all diese Probleme, die natürlich auftauchen über tausende Kilometer, ist es unvermeidbar, dass man die dann alleine gelöst hat und dass man wirklich am Ende sich ganz sicher sein kann. Das habe ich aus eigener Kraft geschafft. Und ich glaube, gerade Frauen oder Minderheiten generell, nicht nur als auf das Geschlecht bezogen, im Radsport ist man als Frau oft die Minderheit, deswegen ist es fast synonym, aber da unterschätzt man sich, glaube ich, gern oder braucht ganz viel Rückversicherung, um sich überhaupt zu trauen, an den Start zu gehen und um dieses Selbstvertrauen zu haben, da überhaupt mitzumachen. Und diese Hürde dann zu überkommen und dabei zu sein und dann aber am Ende die Bestätigung zu haben, ich habe es wirklich ganz alleine geschafft, das macht mit mir jedes Mal auch nach 20 solcher Rennen immer noch viel.
Aber da hilft wahrscheinlich ein Psychologie-Background nicht wenig, oder?
Ja, ist ganz interessant. Viele Leute denken auch, dass ich dadurch, dass ich eben in der Psychologie bewandt bin, dass ich da dann irgendwie Tricks anwenden könnte. Umgekehrt habe ich eher das Gefühl, dass ich dadurch Dinge, die ich durchlebe, auch in den Rennen oder Strategien, die man anwendet, dass ich die benennen kann oder dass ich einen Term dafür habe, den ich aus den Büchern kenne, aber nicht so sehr umgekehrt.
Jetzt, ihr habt ja jetzt eigentlich beide schon bestätigt, dass das Radrennsport sehr lange eine Männerdomäne war. Auch im Hobbybereich war es lange Zeit so. Aber es scheint sich ja wirklich sehr, sehr viel zu tun in den letzten Jahren. Und das ist auch gut so. Wenn ich auf der Straße bin, sehe ich einfach wirklich sehr, sehr vermehrt junge Frauen, die Rennrad fahren. Woran liegt es, dass es mittlerweile so viele sind? Das ist eigentlich eine Frage an euch beide.
Ja, ich glaube schon in erster Linie Social Media. Das hat einfach dem Ganzen einen riesen Push gegeben, weil man einfach seine eigene Story erzählen kann. Gerade auch irgendwie Jana, die ja jetzt nicht im klassischen Wettkampfformat ist, den gab es ja damals oder gibt es ja auch noch nicht so lange, aber da kann sie halt komplett ihre Geschichte so mit erzählen. Und das inspiriert natürlich super viele andere Mädels oder auch andere Radfahrer. Und ich glaube schon, dass das einfach dem Ganzen einen riesen Schub gegeben hat.
Ja, ich glaube, dass wir im Radsport generell, also wenn man sich so die Zahlen anschaut, den einzigen Wachstum bei Frauen sieht. Also dass Frauen sich die letzten Jahre auf den Fahrrädern, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, aber halt krass vervielfacht haben. Und das heißt ja nicht, dass weniger Männer Radfahren sollen, das ist alles fein, nur eben noch mehr. Und vor allem bei Frauen ist da das größte Potenzial. Und ich glaube, da sehen natürlich auch Brands hoffentlich, dass das ein Potenzial ist, was Wachstum verspricht. Und ja, ich glaube auch, dass Frauen einfach mehr sichtbar sind, dadurch, dass es natürlich mehr sind, wie du das auch beschrieben hast. Und ja, deswegen, ich finde immer zum Beispiel bei den Rennen sollte es sowas wie eine Frauenquote geben. Ich weiß nicht, wie das bei euch bei den Rennen ist, aber es sind sehr, auch bei den AmateurInnen-Veranstaltungen oft sehr wenige Frauen. Und dann gibt's aber positive Beispiele von Veranstaltern, von Veranstalterinnen, die zum Beispiel 50% der Plätze auffüllen mit Frauen oder mit nicht-binären Personen. Und erst dann dürfen sich die Männer bewerben. Und am Ende hat man eine ganze Vielfalt an Menschen da, das für uns ganz ungewohnt scheint. Aber das sollte völlig normal sein, ja.
Es geht immer um Sichtbarkeit auch.
Genau.
In sehr vielen Bereichen.
Genau.
Des Lebens. Aber ich denke, die Tatsache, dass ihr beide von Specialized unterstützt werdet, ist ja auch irgendwie, habt ihr es ja auch beide schon erwähnt, auch sehr wichtig in dem Ganzen. Und bedeutet es auch das, wenn so große, bekannte Firmen sich da engagieren? Das verändert das tatsächlich was?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also gerade so eine Brand wie Specialized, die hat generell den Anspruch zu gewinnen. Das heißt, dem Anspruch auch gerecht zu werden, wollen die einfach die besten Produkte entwickeln. Und da ist komplett, habe ich das Gefühl, egal, ob das jetzt im Männerradsport ist oder im Frauenradsport ist, sondern die wollen halt wirklich einfach jedes Rennen, wo die am Start sind, gewinnen. Und dazu braucht es einfach ja das beste Material. Und da geben die schon sehr auch einfach Acht auf uns Mädels und geben uns auch passende Schuhe, die einfach auch renntauglich sind. Und da wird schon sehr drauf gepusht. So.
Und wie ist es bei Fragen sozusagen der Anatomie in Zusammenhang mit dem Radfahren? Mein Frauenkörper ist anders gebaut. Gibt es da Reaktionen drauf? Sieht man da, dass sich was verändert? Sehr oft ist es ja so, auch im Bereich des der Autoindustrie oder in sehr vielen Produktbereichen, dass die Norm der Mann ist und die Frau ist oder Frauenkörper ist oder ist eine Abweichung davon.
Ich erinnere mich, dass ich vor 10 Jahren oder so die ersten Carbon-Rennradschuhe kaufen wollte und es gab nur welche mit, die waren silber mit hellblauen Blumen drauf. Fand ich halt schon damals nicht so cool. Und gleichzeitig finde ich cool, wenn es eine Varianz gibt. Also hätte ich mir aussuchen können zwischen, ich will die hellblauen Blumen oder ich will irgendwie die schlichten schwarzen, dann fände ich es total fein. Inzwischen hat sich das ja krass verändert und wir sehen schon, dass es eine Produktvielfalt gibt, aus der wir wählen können. Und ich kann mir jetzt Glitzerschuhe kaufen oder die schwarzen schlichten. Und das finde ich schon cool, dass es nicht dieser Stereotyp ist, sondern dass man auswählen kann. Und ja, für mich ist es auch wichtig, dann mit Sponsoren zu arbeiten, die natürlich nicht nur Produkte machen, die mir passen, sondern auch die Werte vertreten, mich gleich zu bezahlen oder mich gleich zu wertschätzen wie einen männlichen Kontrahenten oder einen Teamkollegen. Also ich will auch mit Brands zusammenarbeiten, die da keine Unterschiede machen. Nicht nur im Produkt, sondern auch in der Wertschätzung als Sportler oder als Sportlerin.
Es gibt viele Bereiche im System, die sich anpassen müssen, aber sich anscheinend auch anpassen, was ja eigentlich sehr positiv ist. Gibt es dennoch Herausforderungen für euch als Frauen, die anders sind als bei euren männlichen Kollegen beim Training oder beim Rennen oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung?
Also es gibt da zwei Punkte. Ein Punkt ist eigentlich schon so, dass ich super gerne auch mit meinen männlichen Kollegen zusammen trainiere und da eigentlich auch echt profitiere. Und ich bin auch happy, dass es so ein gemischtes Feld ist. Aber auf der anderen Seite, wo halt ich in der ganzen Zeit, in der ich jetzt schon Profi bin, oft anecke, sind so diese Sexismus-Themen, weil es ist halt einfach eine männerdominierte Branche. Und das bedeutet halt, dass es einen Überschuss an Männern gibt. Und wenn man zum Beispiel jetzt auf professioneller Ebene ein Treffen vereinbaren möchte, um vielleicht ums Business zu reden oder um eine Kooperation, dann kann das halt mal schnell irgendwie als Date interpretiert werden. Und das ist manchmal echt schwierig. Und wenn jetzt nicht nur mehr Frauen Rad fahren, sondern auch mehr Frauen in Entscheidungspositionen kommen. Ich glaube, das würde dem Ganzen auch nochmal sehr helfen.
Und tut sich da was?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also bisher ist immer noch sehr männerdominiert in den Firmen. Bisher habe ich noch nicht so viele weibliche Ansprechpartner.
Bei mir genauso. Ja. Du bestätigst das, Jana. Ich bin jetzt noch nicht so oft in irgendwelche Dating-Situationen geraten.
Aber und Sexismus-Themen im Zusammenhang mit dem Radsport?
Ja, tatsächlich. Der Stefan winkt. Er sitzt hier im Raum, er macht Filme und er hat mich. Es gibt eine witzige Story dazu, nämlich was diese sexistischen Erfahrungen, die man macht, die passieren vor allem auf Social Media, im Austausch mit anderen Sportler, Sportlerinnen und so regelmäßig. Und deswegen geht man auch mit dieser Perspektive schon in die Welt. Und Stefan hatte mich nämlich vor ein paar Jahren angeschrieben, ob wir ein Filmprojekt zusammen machen wollen würden über eins der ersten Rennen, die ich damals gefahren bin. Und ich habe ihm geantwortet, hey, ich habe einen Freund, ich habe kein Interesse. Und sieh da, inzwischen hat der Film 1,6 Millionen Views. Es war kein Date.
Okay. Manchmal hilft es vielleicht auch, sich dem proaktiv zu stellen.
Ja.
Es hat im letzten Jahr, glaube ich, war das auf der Tour de France Femme, ist ja ein Hobbyfahrer vom Streckenrand auf die Rennstrecke gesprungen und wollte mit den Frauen, mit den führenden Frauen mithalten. Und der Christian Lichtenberg, der das kommentiert hat, damals gesagt, es gäbe noch immer Hobby-Antilopen, die glauben, sie seien auf Frauenniveau. Da braucht kein halbstarker Meiner, er könnte da mitfahren. Muss man noch immer mehr um Anerkennung kämpfen oder ist die Zuversicht, dass sich viel verändert, größer als der Kampf?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, in der Bubble ist schon eine sehr große Anerkennung da, weil man einfach sieht, okay, die Frauen, die da mitfahren, die arbeiten so krass und auch auf so einem professionellen Niveau. Aber dann auf der anderen Seite eben die das von außen anschauen, also auch jetzt, wo ja dieser schlimme Crash war, ich glaube, ich weiß gar nicht, beim Giro oder bei den Frauen, was da kommentiert wurde, also das konnte ich gar nicht glauben, dass halt da irgendwie so Kommentare waren wie, die haben nur auf ihre Fingernägel geschaut und gar nicht aufgepasst, wo sie hinfahren. Das fand ich schon total krass und die sind da wirklich wahnsinnig aggressiv den Berg runtergefahren, die kämpfen da auch um alles, die kämpfen um jede Hundertstel und da ist halt einfach ein richtig, richtig schlimmer Massencrash passiert und es gab auch echt schwere Verletzungen und dass das dann so krass kommentiert worden ist, das konnte ich da irgendwie auch gar nicht nachvollziehen. Da war ich schon überrascht, weil ich eigentlich auch gedacht hatte, es hat sich schon super viel getan und auch der Frauenradsport, der boomt gerade auch im Racing-Bereich auf der Straße, dass es von außen irgendwie doch manchmal noch so ein bisschen belächelt wird.
Ja, also ich glaube so im Privaten genieße ich manchmal diesen Moment, wo man auf der Straße im Training oder wie auch immer merkt, da fühlt sich jetzt gerade einer angegriffen. Und ich genieße den Moment schon ein bisschen, dann einfach wegzufahren. aber man erlebt schon oft diesen Moment, wo jemand glaubt, einfach halt so mitzufahren oder sich da beweisen zu müssen und so weiter. Aber genau wie du gesagt hast, ist es bei uns genauso. Also im Ultrabereich ist ja das Spannende, dass sich die Geschlechter Verhältnisse oder die Leistungsunterschiede sowieso angleichen. Das heißt, wenn ich ganz lange Rennen fahre, dann fahre ich gegen alle und dann will ich auch in die Overall Top 10. Und das kann gelingen und es ist auch schon ein paar Mal gelungen und da ist schon ziemlich cool, dass es da diese Unterschiede gar nicht unbedingt gibt.
Ja, es ist, stimmt ja zuversichtlich auch. Dann vielleicht eine letzte Frage von mir. Was muss sich denn strukturell wirklich ändern, damit das auf vielleicht mittelfristig hoffentlich, das wirklich angeglichen ist?
Ich glaube, ein paar Dinge haben wir ja schon angesprochen. Also, dass auch Frauen Entscheidungen treffen im produktseitig, dass Frauen in dem ganzen Zyklus quasi mehr involviert sind. Das heißt, produktseitig, auch bei VeranstalterInnen, bei Rennen. Das heißt, dass nicht nur Männer Rennen veranstalten, dass nicht nur Männer Produkte entwerfen, sodass dass quasi die Frauen, die wir jetzt alle Fahrradfahren sehen, auch da involviert sind.
Ja, und dann auch auf jeden Fall eben in diesen eher unterentwickelten Ländern, wo eigentlich Frauen ja absolut gar keine Rechte haben, da gibt es ja noch so viel Potenzial. Das kriegen wir halt hier in Europa leider gar nicht so sehr mit, aber das wäre noch ein riesen Thema, da auf jeden Fall sich mehr zu engagieren und da mehr Mädels die Tür zu öffnen quasi. Ich weiß natürlich auch nicht ganz, wie man das wirklich umsetzen kann, aber es wäre natürlich schon schön, in solchen Ländern eigentlich mehr Mädels aufs Fahrrad zu bringen.
Es ist wichtig, einfach auch einen intersektionalen Blick vor Augen zu haben und zu schauen, weil es geht ja auch immer um Zugänglichkeit und um die Möglichkeit, das überhaupt zu tun. Und auf der anderen Seite braucht es wahrscheinlich auch sozusagen Top-Down Möglichkeiten oder Veränderungen, die das besser machen, sehe ich das richtig? Wir haben ja einen relativ engen Zeitrahmen heute, deswegen kommen wir auch jetzt gleich zum Ende. Eine Sache würde ich noch gern sagen in eigener Sache zum Frauenmuseum. Unsere übernächste Ausstellung ist tatsächlich dem Thema Sport gewidmet und wir denken, dass das sehr wichtig ist, weil gerade Themen wie Geschlechtergerechtigkeit oder geschlechtsspezifische Fragen sehr stark zu tun haben mit Sport, mit der Art, wie Sport geplant wird, kommuniziert wird, durchgeführt wird. Es hat auch sehr stark mit biologischen und biologistischen Fragen zu tun. Wer ist wann eine Frau oder ein Mann in welchem Sport? Das spielt eine große Rolle. Gleichzeitig sehen wir das ja auch an vielen Stellen. Also vorhin, als du das erwähnt hast mit der Frage sozusagen, wer kann das überhaupt machen, denke ich irgendwie an Toni Inauer, der hier aus dem Bregenzer Wald kommt, den ich immer für einen sehr klugen Menschen gehalten habe, der dann gesagt hat, Skispringen sei moralisch, ethisch nicht vertretbar für Frauen. Da denke ich, da ist wirklich noch Luft nach oben und ist es einfach noch notwendig, darüber nachzudenken, was Frauen können, was Frauen sollten und wie Strukturen sich ändern müssen, damit es eine echte Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit gibt, eben auch im Sport. Also alle sehr herzlich eingeladen. Es dauert noch ein bisschen, 2028. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn gerade im Zusammenhang dieser Ausstellung ist vielleicht wieder eine Möglichkeit der Begegnung gibt und wer weiß, was sich tut in den 2 Jahren. Kann ja sein, dass da diese Themen alle schon erledigt sind. Jedenfalls bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, ich hoffe es, für das Gespräch und für alle fürs Kommen. Danke natürlich sehr herzlich an die VeranstalterInnen von Into the Vault. Besonders bedanke ich mich bei Matthias Köp und bei Harald Triebnig und Eva Schützenhofer von Büro Balanca. Und hier im Haus ganz herzlichen Dank an Bianca Bals und Andrea Schwarzmann, die Veranstaltung vorbereitet haben. Und ich wünsche eben allen noch einen wirklich guten Nachmittag. Und ganz speziell dir, Sophia, alles Gute. Wie mir scheint, kommt eine ganz große Herausforderung auf dich zu.
Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch und einen schönen Nachmittag.
Dankeschön.